Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Sarah Beham. Bei mir zu Gast ist Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Schön, dass Sie hier sind.
Sehr gerne, Frau Beham, weil über Bildung und Forschung kann man gar nicht genug sprechen.
Und genau das tun wir jetzt. Frau Stark-Watzinger, nur noch ein Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl. Wie lautet denn Ihre eigene bisherige Bilanz zu Ihrer Arbeit als Ministerin?
Ja, 3/4 dieser Legislaturperiode sind herum und wir haben natürlich am Jahresende zieht man immer ja selbst eine eigene Bilanz. Und wenn man sich jetzt mal eine reine Zahl anschaut, dann haben wir 80% dessen, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, auch umgesetzt. Und das sogar in einer Situation, wo ja auch noch viel Neues dazu gekommen ist. Denken Sie an die Energiekrise und an auch die Frage, wie helfen wir Studentinnen und Studenten auch durch diese schwere Zeit zu kommen. Stichwort Einmalzahlung und Wohnkostenzuschlag. Aber hinter den Zahlen steht ja viel mehr. Wir haben uns ja was vorgenommen in dieser Legislaturperiode.
Was haben Sie sich vorgenommen?
Also man kann es eigentlich unter zwei Dächer fassen, wobei da viel mehr dahinter liegt. Und das eine ist natürlich Aufstieg durch Bildung, Bildungsgerechtigkeit verbessern in unserem Land. Und deswegen ist es wirklich ein toller Erfolg, dass wir das Startchancenprogramm auf den Weg gebracht haben. Da hat man uns gar nicht so zugetraut, dass wir das so schnell umsetzen können.
Naja, es hat ja gedauert.
Ja, von der Konzeptionsphase, aber als wir dann angefangen haben, auch wirklich mit den Ländern zu verhandeln, und es ist ja komplex, dieses Programm, ging es dann sehr schnell, weil es ist zum einen natürlich groß von der finanziellen Dimension.
Da geht es um 20 Milliarden Euro auf 10 Jahre. Bund und Länder teilen sich das.
Sehr gut, genau. Das ist das größte und auch langfristigste Bildungsprogramm, das wir in der Bundesrepublik bisher hatten. Langfristig deshalb wichtig, weil ja so ein Veränderungsprozess im Bildungssystem braucht Zeit und er muss verlässlich sein. Aber es ist noch viel mehr, dass wir strukturell etwas verändern. Mehr Freiheit für die Schulen, für die individuelle Förderung der jungen Menschen, die dort sind, die ja unsere Zukunft sind. Und natürlich auch nochmal, wie können wir Schulen modern aufstellen, dass die Räume stimmen, in denen man Unterricht macht. Und das Dritte ist, heute kommen ja die gesellschaftlichen Thematiken und auch die Probleme und Herausforderungen auf dem Schulhof an. Deswegen neben den Lehrerinnen und Lehrern, die in der Schule sind, brauchen wir Sozialpädagogen, auch Psychologen oder auch, wenn es um die Digitalisierung geht, Menschen, die die IT-Systeme im Stand halten und am Laufen halten und immer wieder updaten. Also insofern diese sogenannten multiprofessionellen Teams, damit Lehrerinnen und Lehrer, die Mangelware sind in unserem Land, dann auch wirklich das machen können, wofür sie da sind, nämlich unterrichten.
Punkt gemacht. Das Startchancenprogramm läuft jetzt an 1000 Schulen. Jetzt haben Sie aber selbst das Stichwort Digitalisierung genannt. Und da laufen die Verhandlungen ja noch zwischen Bund und Ländern. Stichwort Digitalpakt 2.0. Der erste ist ausgelaufen. Da ging es um die Finanzierung, um die Schulen digitaler auszustatten. Und jetzt ist die große Frage. Digitalpakt 2.0 sollte eigentlich nächstes Jahr 2025 ja weitergehen, fortgeführt werden, aber der Ton ist scharf in den Verhandlungen. Was können Sie jetzt hier und heute sagen? Kommt er?
Also die Digitalisierung ist da. Sie wird ja auch nicht wieder weggehen. Sie ist keine Modeerscheinung und sie bietet ja auch riesige Chancen. Aber deswegen müssen die Schulen auch digital ausgestattet sein und sie müssen auch die digitalen Kompetenzen vermitteln.
Und da sind sich ja alle einig. Aber woran hakt es denn dann?
Wir sind in den Verhandlungen jetzt sehr weit fortgeschritten und uns war es wichtig als Bund, wenn dieser Digitalpakt 2.0 kommt, dann ist wichtig, dass er unbürokratischer wird. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Vor allen Dingen, dass nicht nur in den Geräten gedacht wird, sondern auch, wie muss dann die Lehreraus- und Fortbildung aussehen? Wie müssen pädagogische Konzepte aussehen? Und wie können wir denn auch eben diese Kompetenzen in die Schule bringen? Das sind alles Punkte, die waren uns wichtig. Auch, wie verteilen wir die Mittel? Weil eigentlich muss es ja nach den Schülerzahlen gehen beim Digitalpakt. Es geht um die Ausstattung auch der Schulen. Und das sind die Verhandlungen, die laufen. Und wenn der Bund eben sich beteiligt, dann muss es auch ein Mehrwert sein.
Diese Punkte, die Sie jetzt genannt haben, die haben Sie mir vor Monaten schon genannt. Ist man denn jetzt weitergekommen? Können Sie sagen, der Digitalpakt 2.0 kommt zum neuen Jahr?
Wir vom Bund sind klar aufgestellt. Wir haben jetzt auch mit Blick auf die Frage der Finanzen. Wir gehen ja davon aus, dass eine 50-50-Finanzierung, also die Hälfte kommt vom Bund, die Hälfte kommt von den Ländern, weil es eben eine Länderaufgabe ist, Bildung im föderalen System. Wir haben unseren Beitrag auf den Tisch gelegt. Wir führen im Augenblick sehr konstruktive Verhandlungen. Ich würde lieber gestern als morgen unterschreiben.
Und warum ist dann noch nicht unterschrieben?
Weil wir warten noch auf die Antwort von Länderseite, wie der eigene Beitrag sein wird. Daran bemisst sich ja dann, also bei 50-50-Finanzierung, die Höhe des Digitalpaktes. Wir haben 2,5 Milliarden auf den Tisch gelegt, weil wir glauben, er muss im Gesamtvolumen dem entsprechen, was der letzte Digitalpakt war. Auch wenn viele Dinge wie überhaupt mal WLAN-Anschlüsse in Schulen bringen, ja jetzt mal abgearbeitet sein sollte, gehe ich doch im Jahr 2024 davon aus. Und jetzt kommt es darauf an, dass die Länder eben auch sagen, welchen Beitrag sie leisten wollen und dass wir die letzten Details auch in den Verhandlungen noch klären. Aber er muss zum 1.1.2025 kommen.
Ist das jetzt eine Garantie?
Von meiner Seite aus ja.
Was bringt den Menschen da draußen, was bringt den Schülerinnen und Schülern, auch den Lehrerinnen und Lehrern, dieses Zuständigkeitswirrwarr und auch teils Kompetenzgerangel, das hier am Beispiel Digitalpakt geführt wird. Denen ist es egal, wer für was zuständig ist. Die wollen, dass es funktioniert. Die wollen WLAN, die wollen die Geräte. Ich habe mit unfassbar vielen Schülerinnen und Schülern gesprochen. Können wir uns das leisten? Können Sie sich das leisten, dieses Hin und Her?
Nein, wir brauchen viel mehr Tempo, wenn es bei der Veränderung unseres Bildungssystems geht. Modernisierung, sei es in der Digitalisierung oder sich auch auf neue Lebensrealitäten einstellen. Da brauchen wir Tempo, denn die Bildung ist wirklich die Grundlage von so vielen. Wir brauchen die Fachkräfte. Wir können es uns gar nicht leisten, dass junge Menschen nicht die Kompetenzen für die Zukunft vermittelt bekommen. Und es hat etwas mit dem zu tun, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist. Dass wir geben dir diese Startchance und wenn du dich anstrengst, dann kannst du was erreichen in diesem Land. Dafür braucht man aber die Bildung. Das ist doch ein Navigationssystem. Das ist uns doch nicht in die Wiege gelegt und vor allen Dingen nicht, die Familien können nicht gleich unterstützen. So, insofern müssen wir hier wirklich Tempo machen und deswegen gehört das ganz oben auf die Agenda jedes politisch Verantwortlichen. Jetzt haben wir aber eine föderale Struktur, so wie wir sie haben. Und insofern gibt es natürlich die Frage, wer ist für was zuständig? Wichtig ist, dass wir den Menschen zeigen, dass es uns um die Sache geht. Denn sie haben doch ein Anrecht darauf, dass wir uns nicht streiten. Und was für eine Frustration, gehen sie zu ihrem Kreis, zum Schulträger vor Ort und wollen was. Dann sagen die, geht zum Land, dann gehen sie zum Land, geht zum Bund. Und der Bund sagt, das geht so nicht. Also wir müssen zusammenarbeiten, idealerweise aber auch eine klarere Aufgabenteilung finden. Warum nicht statt überall machen alle finanziell was und reden mit, eine klare Aufgabenteilung im Sinne von Digitalisierung mehr auf Bundesebene, einheitliche Standards verbindlich, ein großer Wunsch der Familien in unserem Land, damit auch so eine Vergleichbarkeit zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen und Bremen. Ne, wir wollen ja alle mobil sein mit unseren Bildungsabschlüssen. Also diese größeren übergeordneten Themen, weil wenn wir klare Zuständigkeit haben, dann haben die Menschen auch einen Ansprechpartner, wo sie sagen, so, du bist zuständig, du hast auch die Verantwortung. Das ist ein Weg und bis wir da hinkommen, wünsche ich mir eine Koalition der Willigen. Was meine ich damit? Wenn jetzt von 16 Bundesländern 15 Bundesländer sagen, wir wollen diesen Weg gehen und wir wollen den mit dem Bund zusammen gehen und ein Bundesland sagt nein, dann ist das doch sehr schade. Also föderales System ist ja auch so ein Wettbewerb, haben wir gesagt, nicht so viel Machtkonzentration, deswegen auch viel in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen. Aber es soll ja nicht dazu führen, dass wir langsam werden und uns immer vielleicht an wenigen orientieren.
Aber warum schaffen Sie es denn nicht, dann diesen Aufbruch zu vermitteln und alle Beteiligten an einem Tisch zu versammeln?
Na gut, wir sind ja im regelmäßigen Austausch. Also die Verhandlungen
laufen ja auch relativ gut. Ja, aber läuft ja nicht gut, läuft zäh, der Ton ist sehr scharf.
Ja, scheinbar hat mancher das Gefühl, er müsste mehr in der Öffentlichkeit seine Position stärken. Ich halte davon nichts, sondern es geht darum, dass wir jetzt die Lösung finden. Ich möchte zum Beispiel, dass der Digitalpakt kommt. Wir haben gezeigt beim Startchancenprogramm, dass wir es können. wenn sie in die Startchancenschulen gehen, dann ist da eine Aufbruchsstimmung und das macht Spaß und das ist genau das, was wir brauchen, diese Trendwende im Bildungssystem.
Ich will mal ganz genau drauf schauen auf die aktuellen Herausforderungen, auch bei Ihnen im Haus, im Ministerium. Stichwort Fördergeldaffäre. Da geht es auch um Wissenschaftsfreiheit. Die Fördergeldaffäre hat eine Debatte darüber ausgelöst. Kurz zum Hintergrund, Lehrende haben ja einen offenen Brief unterschrieben, haben sich gegen die Räumung damals eines pro-palästinensischen Protestcamps hier an einer Hochschule in Berlin ausgesprochen. Danach wurde ein Prüfauftrag in ihrem Haus kurzzeitig gestartet. Es ging darum, ob man den Unterzeichnern staatliche Fördermittel streichen könnte. Ein Eingriff also in die Wissenschaftsfreiheit. Die Debatte wurde ausgelöst. Misstrauen von Forschern, auch teils Rücktrittsforderungen. Sie waren zweimal im Ausschuss, haben Rede und Antwort gestanden. Doch nach wie vor sind viele Fragen offen. Wie kann es denn sein, Frau Stark-Watzinger, dass eine Ministerin nicht oder nur sehr spät von so einem ja weitreichenden Prüfauftrag erfahren hat?
Vielleicht, Sie haben hier zwei Aspekte jetzt genannt und ich möchte den ersten nochmal sagen oder auch nochmal ansprechen, weil das etwas ist, was uns alle umtreiben muss und dass wir seit dem 7. Oktober, seit dem Überfall der Hamas auf Israel einen stark aufbrechenden Antisemitismus in unserem Land sehen, der sich teilweise schamlos Bahn bricht. Und das ist etwas, das muss uns beschäftigen. Weil Antisemitismus ist keine Meinung. Antisemitismus ist eben auch Hass und Hetze und hat auch was mit Verschwörungstheorie zu tun. Die andere Sache, und dazu war ich im Ausschuss und wir haben auch Stellung genommen, ist ganz klar: Die Frage der Wissenschaftsfreiheit darf niemals angetastet werden. Fördermittel werden nach wissenschaftlichen Kriterien vergeben und da gibt es kein Vertun und da darf auch niemand drangehen. Und das galt es klarzustellen. Das haben wir gemacht im Ausschuss und auch in den Anfragen, die uns erreicht haben, die Frage Antworten zu geben. Und auf die konkrete Frage, die Sie mir gestellt haben, ist es wirklich so, dass ich diesen, ja, wie von der zuständigen, von der Verantwortlichen gesagt, missverständlich aufgegebenen telefonischen Auftrag habe ich erfahren, als dann die Berichterstattung beginnt. Und deswegen, da war aber schon ja auch alles eingestellt im Haus, weil das Haus auch sehr gut reagiert hat. Und deswegen ist doch mal ganz klar zu sagen, bei uns gibt es sowas nicht. Punkt.
Sie haben absolute Transparenz versprochen. Aus den eigenen Ampelreihen kommt aber auch nach wie vor Kritik daran. Warum darf die eben für die Fördergeldaffäre verantwortlich gemachte ehemalige Staatssekretärin Sabine Döring, die ja auch entlassen wurde, warum darf sie nicht öffentlich sprechen? Sie unterliegt der Verschwiegenheitspflicht. Sie könnten sie davon entbinden. Und warum werden die Chatverläufe, also die Kommunikation dazu im Ministerium, nicht öffentlich zugänglich gemacht und damit auch transparent gemacht?
Frau Beham, dazu haben wir schon öffentlich mehrmals Stellung genommen. Sie können die Antworten auf die Anfragen,
die
EFG-Anfragen, die kann man alle nachlesen, wo alles dokumentiert ist. Wir haben mehrmals auch dazu berichtet. Und insofern war es uns ein Anliegen, eben auch hier zu erklären und zu erläutern. Aber die Sache ist erklärt. Es gibt jetzt nichts, was offen ist und deswegen müssen wir auch wieder an den Themen arbeiten, die unser Land voranbringen.
Ich muss aber noch mal an der Stelle fragen, denn nicht nur für die Opposition ist nicht alles geklärt, sondern auch aus den eigenen Ampelreihen kommt nach wie vor Kritik. Da heißt es nach wie vor, es wurde nicht die Transparenz geschaffen, die versprochen wurde. Warum nicht? Sie könnten das ein für alle Mal aus der Welt schaffen.
Frau Beham, wir haben alles, was zu diesem Vorgang gehört, offengelegt.
Nicht die Chatverläufe, nicht die Kommunikation.
Alles, was im Ministerium, dann mit Blick auf die Vorgänge, haben wir alles offengelegt und alles, da gibt es ja auch ganz klare Regeln dazu und an die halten wir uns. Die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und wir alle arbeiten im Sinne der Themen, die wir haben. Und nochmal, es ist alles dargelegt, Sie können alles nachlesen.
Ist für Sie die Fördergeldaffäre beendet?
Für mich ist es wichtig, dass wir in diesem Land wirklich immer wieder auch klar machen, worum es geht. Und deswegen haben wir auch das Wissenschaftsjahr Freiheit und im nächsten Jahr das Wissenschaftsjahr Zukunftsenergien. Die großen Herausforderungen, die alle unsere Kraft erfordern, sei es aus der Wissenschaft hochmotivierte Menschen. Wenn Sie in den Forschungsinstituten unterwegs sind, dann sehen Sie, wie viel Potenzial noch vor uns liegt, was alles für Antworten schon auf die Fragen gefunden wurden. Wenn wir in den Unternehmen sind, die wollen auch ihre Geschäftsmodelle in Deutschland weiter umsetzen. Deswegen, was brauchen die denn an Standortfaktoren? Wie können wir die klugen Menschen ausbilden, die in Zukunft in diesen Unternehmen sind? Und das hat dann auch noch was damit zu tun, in diesem ganzen geopolitischen Gefüge, in dem wir sind. Wir sind nur dann auch ein starkes Deutschland, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Nur dann haben wir auch das, was wir brauchen, um international eine Rolle zu spielen. Und das hat dann auch etwas mit Sicherheit und Resilienz unseres Landes zu tun. Und das sind wirklich wichtige Fragen, die wir uns stellen sollten.
Nochmal aber die Frage, ist für Sie die Fördergeldaffäre beendet?
Sie ist für mich insofern, wir haben das offengelegt, was Menschen diskutieren wollen. Das liegt ja nicht in meiner Hand, aber sie ist offengelegt, was diesen Fall betrifft. Und insofern haben wir unsere Hausaufgaben gemacht.
Welche Lehren ziehen Sie daraus?
Für mich ist wichtig, dass wir insgesamt im Austausch sind. Also es ist immer besser, mit den Leuten zu sprechen, als über Leute zu sprechen. Das tun wir ja in unserer Gesellschaft und in unserem Land oft oder viel zu oft. Wir sehen ja auch die Diskussionskultur in den sozialen Medien, auch eine Aufgeregtheit. Das ist eine Lehre für mich, dass wir versuchen, im Austausch zu bleiben. Und ich habe auch für mich ist immer, wenn ich was lese, dann versuche ich immer noch mal zu hinterfragen und auch mit den Personen vielleicht in den Austausch zu kommen, um mir ein vollständiges Bild zu machen.
In den Austausch sind Sie da aber nicht frühzeitig getreten, wenn ich noch mal bei der Fördergeldaffäre bleibe. Sie wussten ja erst nichts davon oder sehr spät. Also Austausch im eigenen Haus?
Frau Beham, ich kann Ihr Interesse verstehen. Wir haben uns die Zeit genommen, aufzuklären und haben dann auch die Fragen beantwortet. Und nochmal, Sie können alles nachlesen.
Das habe ich getan und werde da weiter dranbleiben. Frau Stark-Watzinger, mich würde interessieren, was soll von Ihnen als Ministerin bleiben?
Also erstmal haben wir richtig Lust, jetzt ein Jahr Gas zu geben. Wir haben noch das Forschungsdatengesetz. Darauf wartet die Wissenschaft. Auch kein triviales Gesetz, weil sie ja ganz viele verschiedene Gesetze anfassen müssen. Aber Daten als das, was wir ja brauchen, um die Chancen der Digitalisierung auch in der Wissenschaft zu nutzen und von künstlicher Intelligenz in der Wissenschaft zu nutzen. Insofern haben wir unheimlich viel Lust, jetzt noch in den nächsten 12 Monaten bis zur Bundestagswahl auch viel zu gestalten. Und gleichzeitig werden wir natürlich mit den weiteren Verhandlungen über die Bund-Länder-Programme im Bildungsbereich auch diese notwendige Trendumkehr im Bildungssystem mit unterstützen.
Was können die Menschen denn eben im Bildungsbereich noch erwarten?
Ja, also das sind ja natürlich die großen Flaggschiffe, die wir haben. So ein Startchancenprogramm, das setzt sich auch nicht über Nacht um. Wir haben ja jetzt gerade die wissenschaftliche Begleitung nochmal ausgeschrieben, weil wir ja von anderen Ländern kennen, wie zum Beispiel Kanada, dass wenn man auch mal mit Zahlen und Daten arbeitet im Bildungssystem, dass man dann Dinge sieht, die man sonst gar nicht sieht und auch entsprechend dann Unterstützungsleistung geben kann. Also diese wissenschaftliche Begleitung ist ja auch nochmal ein eigenes Projekt, das dazu gehört.
Viele, viele Vorhaben, die Sie jetzt da geschildert haben, alles nur umsetzbar, gesetzt dem Fall, die Ampel hält. Sie sind ja auch stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Können Sie hier und heute sagen, die Ampel hält bis nächstes Jahr?
Also ich freue mich, dass man, ich finde das schon sehr spannend, dass man immer über die Ampel und die Frage der Ampel oder auch über Parteien spricht.
Ja, sie sind in einer Koalition.
Ich freue mich natürlich immer auch, wenn man sich über Parteien Gedanken macht. Aber wir haben ja einen Auftrag als Regierung. Als Regierung haben wir einen Auftrag, nämlich unsere Arbeit so zu gestalten, dass wir die Probleme, die das Land hat, die Herausforderungen anzunehmen. Und das ist für mich auch in den nächsten Wochen der Gradmesser dessen. Wir sehen es ja, wenn wir jetzt VW sehen und dass dort auch harte Einschnitte geplant sind, auch für die Menschen, die bei VW arbeiten. Das ist ja die Spitze des Eisberges. Das ist sehr sichtbar und greifbar und ist auch in den Medien. Aber wir haben ja auch kleinere und mittelständische Unternehmen. Also, und die Frage, wo gehen Investitionen hin? Also die Frage, wie können wir denn die Strukturreformen schaffen, dass wir auch zukünftig eine starke Wirtschaft haben, dass wir wieder Wirtschaftswachstum haben? Das ist für mich schon eine entscheidende Frage, weil das ja die Grundvoraussetzung von vielen ist. Das heißt also, bei all natürlich, Sie haben gesagt, wir sind eine Regierung, das ist richtig, aber eine Regierung ist dann gut, wenn sie ihre Arbeit gut macht. Und das ist für mich die Frage der nächsten Wochen.
Sie sind meiner Frage da jetzt ausgewichen. Also Sie sagen, es kommt jetzt auf die nächsten Wochen an. Das heißt, keine fixe Zusage, dass die Ampel hält, dass die FDP in dieser Regierungskoalition bleibt.
Frau Beham, wenn Sie in den Deutschen Bundestag gewählt werden. Das ist ein unheimliches Gefühl, wenn Sie am Abend vor der ersten Sitzung vor diesem Gebäude stehen und dürfen Teil des Parlaments sein. Da erinnere ich mich noch gut. Und ich erinnere mich auch noch gut an den Tag, als ich dann im Bundestag vereidigt wurde als Ministerin. Und was man dann ja auch, welchen Eid man auch schwört. Und natürlich tritt man an in dieser Legislaturperiode. Und ich will auch eine Legislaturperiode zu Ende machen. Aber wir müssen auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt vor dem Hintergrund der ganzen Zahlen, die wir kennen, die Frage, wie wächst unsere Wirtschaft? Wie ist es um den Haushalt bestellt? Ist es doch eine Frage, wie kommen wir als Regierung zusammen, um ein Verständnis zu finden, wann ist ein Haushalt generationengerecht für die nächsten Generationen auch. Nochmal, es geht nicht immer nur um Geld, aber natürlich geht es auch hier um Geld. Und wie bekommen wir diese Punkte zusammen mit drei Koalitionspartnern, die unterschiedlich sind? Das kann eine Chance sein, aber es ist eben auch eine Aufgabe und eine Herausforderung. Und deswegen nochmal, sind die nächsten Wochen wichtig.
Auf was kommt es konkret an?
Dass wir die Ambition haben, mutige Entschlüsse zu fassen, dass wir wirklich die großen Aufgaben nicht mit kleinen Antworten, sondern mit den wirklich auch großen Antworten angehen. Wenn Sie ins Ausland fahren, dann herrscht dort eine Aufbruchsstimmung. Dort will man vorankommen. Und diese Ambitioniertheit, die wir brauchen, die dort herrscht, die brauchen wir auch in unserem Land. Ich bin wirklich, wenn man im Wissenschaftsbereich unterwegs ist, dann sieht man dieses Potenzial und dann hat man auch diese Zukunftslust. Aber die muss ich auch in der Frage der Ambitioniertheit der Antworten einer Bundesregierung wiederfinden.
Ich verstehe es noch nicht richtig. Sie wollen Aufbruch, heißt es dann aber auch Abbruch oder Bruch mit der Koalition, um Aufbruch aus Sicht der FDP voranzutreiben?
Nochmal ein konkretes Beispiel, worüber ja auch schon seit Monaten diskutiert wird. Die Frage ist natürlich, ich habe es eben schon gesagt, wie sieht die Struktur eines Haushaltes aus, wie zukunftsfähig, aber jetzt nochmal auf den Teil, wo es kein Geld kostet. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ein unglaubliches Bürokratieaufwand. Und zwar gerade für die kleinen Unternehmen in unserem Land. Je kleiner ein Unternehmen, desto schwieriger ist es, die große Last der Bürokratie zu tragen. Sowas muss jetzt erstmal weg.
Das hat der Kanzler ja auch gesagt.
Ja, aber dann müssen wir es jetzt auch mal in Gesetzestexte schreiben. Und das sind doch die Themen. Haben wir diese Kraft, das jetzt auch umzusetzen? Ich habe sie, wir haben sie. Aber das müssen wir eben auch zusammenbringen und dann in die Umsetzung kommen. Weil wir haben kein Erkenntnisproblem, wir müssen umsetzen. Und das ist in den nächsten Wochen die Aufgabe.
Also wir halten fest, die nächsten Wochen werden entscheidend für Sie, für die FDP auch. und für die Ampelregierung, um ein Bild der FDP aufzugreifen. Es ist also der Herbst der Entscheidungen.
Es ist ein Herbst, in dem wir unheimlich viel Gutes entscheiden können.
Liegt aber auch an der FDP.
Ja, ich habe viele Dinge, die ich einbringen kann aus dem Bereich Forschung, Innovation und Bildung, dass unser Land vorankommt.
Frau Stark-Watzinger, ich danke Ihnen für die Zeit und das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank, Frau Beham.